Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Gründerin und Inhaberin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks. Und ich habe mir heute einen tollen Gast eingeladen zu einem tollen Thema. Heute bei mir Stefanie Spormann, Rechtsanwältin aus Überzeugung, Fachanwältin für Medizinrecht. Und die erste Lektion für heute, wir haben Montagmorgen kurz nach 9, die ich heute schon gelernt habe, ist der Unterschied zwischen einem Juristen und einer Rechtsanwältin. Fand ich sehr interessant. Das ist tatsächlich, in meiner Welt gab es da keinen Unterschied. Ich weiß aber jetzt den Unterschied. Liebe Stefanie, schön, dass du da bist und dass ich heute Morgen schon um kurz nach 9 das von dir lernen durfte.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Claudia. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Und ich freue mich auch sehr auf unsere heutige Folge.
Du bist übrigens die erste oder der erste Gast, Gästin finde ich echt ein bescheuertes Wort, der erste Gast nach unserem dreijährigen Jubiläum. Wir nehmen jetzt schon 3 Jahre Podcast auf und es macht mir unglaublich viel Freude, weil ich immer diejenige bin, die aus so einem Podcast-Folgen am allermeisten lernt. Und deshalb freue ich mich auch auf dich, auf unser Thema heute, weil unser Thema ist Juristerei in der Arztpraxis. Ne, man würde ja denken, in allererster Linie geht es in der Arztpraxis ums Behandeln, aber es geht auch ganz viel um juristische Themen. Und deshalb freue ich mich, dass du da bist. Du bist Fachanwältin für Medizinrecht. Wie bist du denn zu dem Rechtsgebiet gekommen? Es gibt da viele andere auch, die man hätte wählen können. Aber warum gerade das Medizinrecht? Genau so heißt es, das Medizinrecht.
Also es gibt super viele Rechtsgebiete. Ich finde das auch so spannend an dem Beruf. Und wie du in deiner Einleitung ja auch eben gesagt hast, ich bin Rechtsanwältin, damit bin ich auch Juristin, um das klarzustellen, nicht, dass da noch Verwunderung aufkommt. Aber Juristin ist halt, wie ich dir eben kurz geschildert habe, sehr viel weiter gefasst. Und darunter fallen die Richter, die Staatsanwälte, die Anwälte und eben auch die Unternehmensjuristen. Also die, die auch keine unbedingt Zulassung bei der Kammer haben, keine Zulassung oder nicht als Richter tätig sind. Mich hat halt immer die Anwaltschaft sehr, sehr begeistert. Ich wollte von Anfang an Rechtsanwältin werden. Und das Fachgebiet Medizinrecht hat mich auch schon sehr früh in meinem Studium tatsächlich begeistert. Es ist ein relativ junger Fachanwaltstitel. Wir haben ja ganz viele verschiedene Fachanwaltschaften und es kommen mittlerweile nicht mehr sonderlich viele dazu. Das stagniert im Moment sehr. Und der Fachanwalt für Medizinrecht, den gibt es seit 2005. Jetzt extra nochmal nachgeschaut. Und während meines Studiums hatte ich einen ganz tollen Dozenten. Ich habe an der Uni Köln studiert. Und der Professor Katzenmeier, den wir in der Vorlesung für die Zivilprozessordnung hatten, der hat auch gleichzeitig das Institut Medizinrecht geleitet, leitet es auch immer noch und war sehr begeistert von seinem Rechtsgebiet, hat uns da sehr, sehr viel drüber erzählt. Und das hat mich dann schon so sehr begeistert. Da wusste ich schon auch, das könnte was werden, zumal meine Eltern beide auch Ärzte sind. Ich aber selber kein Blut sehen kann, also kam für mich Medizin Leidwesen meines Vaters auch nicht in Betracht. Und dann dachte ich aber, Mensch, da kann man doch alles gut verbinden. Das, was ich machen möchte und was mich auch familiär halt geprägt und begeistert hat. Und so kam ich tatsächlich dann zum Medizinrecht, ja. Und habe dann den Schwerpunkt an der Uni auch gemacht und auch das Referendariat. Bei uns ist das ja so, bei allen Juristen, man macht das erste Staatsexamen und entscheidet sich dann, möchte ich auch noch das zweite machen, dann mit Befähigung zum Richteramt. Und das zweite Examen, der Weg dahin führt über das Referendariat. Und da war ich dann auch bei der Staatsanwaltschaft im Bereich Ärztestrafsachen tätig und in der Station der Rechtsanwälte dann eben in der Sozietät Bietmann, wo ich auch bis heute noch bin, und habe da ins Medizinrecht dann auch aus der Anwaltssicht reingeschnuppert und da bin ich dann geblieben.
Weißt du, was mich ja sofort interessieren würde, ist ja, wenn du sagst, du warst bei der Staatsanwaltschaft sozusagen in deinem Referendariat in dem Bereich für Medizinstrafrecht, dann würde mich ja gleich interessieren, was es da für wilde Sachen gibt. Aber ich glaube, du darfst uns nichts sagen, oder?
Ich darf natürlich nicht aus Fällen berichten, aber so wild ist das im Grunde auch nicht. Also ich
Also
bin.
schade. Ich habe jetzt gedacht, es gibt jetzt irgendwie abgefahrene Dinge, wo wir die Gesichtszüge entgleisen. Das kann ja eh keiner sehen, aber.
Nee, das gibt es im Einzelfall mit Sicherheit auch. Es kommt ja auch in den Medien immer mal wieder ein Fall auf, wo man sich dann denkt, Gott, was muss denn da passiert? Wie konnte denn sowas sein? Aber im Regelfall, das sage ich halt auch den Mandanten. Das sagen auch alle Patientenrechtevertreter ihren Mandanten, Gott sei Dank, dass ein Arzt natürlich in erster Linie zum Wohl des Patienten handelt. Klar kann dann immer mal was schiefgehen, aber dass man wirklich ein Strafverfahren in die Wege leitet oder dass die Staatsanwaltschaft, die meinetwegen bei einem Patienten Strafanzeige erstattet oder die Angehörigen eines leider Gottes verstorbenen Patienten Strafanzeige erstatten, das kommt natürlich sehr häufig vor. Wir hatten da auch exorbitant viele Fälle, aber dass die Staatsanwaltschaft den Schritt geht und sagt, gut, wir haben jetzt aufgrund der Ermittlungen wirklich so weit einen Verdacht, dass wir hier Anklage erheben müssen, das kommt doch sehr selten vor. Also das
Gott
meiste,
sei Dank.
ja, Gott sei Dank. Also man schreibt da wirklich viele in der täglichen Arbeit Einstellungsverfügungen oder aber man hat mal, dass man sagt, eine Einstellung gegen eine Geldauflage, dass der Arzt dann was spenden muss an eine wohltätige Organisation oder ähnliches. Aber in aller Regel wird das dann doch eingestellt zum Glück, weil ich meine, da hängt auch viel dran. Da hängen berufsrechtliche Konsequenzen für den Arzt dran. Also das, klar, wenn sich ein Arzt wirklich was hat zu Schulden kommen lassen, muss es diese Folgen geben, dann muss der Staat auch einschreiten. Aber in aller Regel sollte man da doch wirklich auch bedenken, Ärzte sind Menschen, Menschen machen Fehler, das ist nun mal so.
Wir könnten ja mal dieses Medizinrecht vielleicht auch, bevor wir eben in dieses Juristerei, in dieses Thema Juristerei in der Arztpraxis einsteigen, wir könnten es ja vielleicht mal so einbetten in die anderen Bereiche in der Praxis, die eben auch, wenn wir juristisch denken, ein Thema spielen können. Weil wir haben ja nicht nur das Medizinrecht, was in der Arztpraxis zum Zuge kommen kann, sondern wir haben ja auch andere Bereiche. Und der Vollständigkeit halber würde ich mich freuen, wenn wir die vielleicht einfach ganz kurz nennen könnten, oder?
Ja, genau, das können wir gerne machen. Das ist ja, das Medizinrecht, das finde ich auch so spannend, hat halt absolut enorm viele Bezüge zu anderen Rechtsgebieten. Also wir haben gerade bei Arztpraxen, niedergelassenen Praxen, das große Thema Gesellschaftsrecht, also auch das Thema, will ich meine Praxis, will ich mich zusammenschließen vielleicht mit einem anderen Arzt? Dann in welcher Art und Weise? Also mache ich eine Praxisgemeinschaft, mache ich eine Berufsausübungsgemeinschaft oder habe ich sogar Lust, ein MVZ zu gründen? Da spielt das Gesellschaftsrecht dann eine sehr große Rolle, dass man also zum einen die Vertragsgestaltung hat, man erstellt dann die Gesellschaftsverträge und berät über die verschiedenen Gesellschaftsformen, ob man eine GmbH macht, eine GbR macht, alles Mögliche, muss dann damit reinfließen. Dann kommen natürlich auch steuerrechtliche Aspekte rein. Also Steuervorteile oder was man im Grunde alles beachten muss. Wenn man dann die Arztpraxis in den bestimmten Räumlichkeiten hat, sind das eigene Räumlichkeiten oder nicht, sprich miete ich diese Räumlichkeiten an, dann kann es natürlich auch da im Mietrecht zu Diskussionen kommen. Also ist der Vertrag entsprechend mit einer langen Laufzeit angelegt. Wenn man dann noch eine Kassenzulassung hat als Arzt, muss man auch natürlich wissen, was fordert die kassenärztliche Vereinigung in dem Bereich? Also was muss ich auch da berücksichtigen? Muss ich Verträge vorlegen, die ich abgeschlossen habe? Also Mietverträge, Gesellschaftsverträge oder Arbeitsverträge? Und dann fließt auch das Arbeitsrecht natürlich rein. Also ich habe ja viel Personal auch in der Praxis. Da können natürlich alle möglichen Probleme auftreten, wie in jedem anderen Betrieb auch. Und da ist dann das Arbeitsrecht auch noch vertreten. Also ich denke, das sind so die Hauptbezüge. Und das Schöne ist halt bei uns, ich bin ja, wie ich eben einleitend ja auch schon gesagt habe, in der Sozietät Bietmann tätig. Und wir haben einen Hauptstandort in Köln, wunderschön gelegen, direkt in der Altstadt in Gürzenich, haben aber auch noch mal weitere Standorte in ganz Deutschland, unter anderem auch in Berlin und Erfurt und einige hier im westdeutschen Raum, bis nach Bad Kreuznach auch runter. Und die Kollegen vertreten rundum eigentlich alle Rechtsgebiete, die es so geben kann. Also wir haben sehr, sehr sehr guten Ruf im Arbeitsrecht, aber auch im Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. Wir haben tolle Fachanwälte im Mietrecht. Also wenn man sich auch auf der Website das anschaut, wirklich ein ganz breites Spektrum. Und das Schöne ist, wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Also wenn man dann da einen Fall hat, in dem Bezüge zu verschiedenen Rechtsgebieten sind, dann ist die Zusammenarbeit, wenn man das alles unter einem Dach hat, es nicht extern an andere Kanzleien vergeben muss, halt wirklich sehr, sehr schnell gemanagt und abgesprochen, dass man dann die Mandanten auch in allen Rechtsgebieten umfassend beraten kann. Und das finde ich auch so, so toll an meiner Arbeit und deswegen bin ich auch so gerne bei uns in der Sozialität.
Das ist schon mal ein, ich sag mal, ein Kompliment auch an den Arbeitgeber, oder?
Absolut, ja.
Wir haben ja heute im Fokus das Thema Medizinrecht, ne? Nicht nur, weil es einfach so nah ist an Ärztinnen und Zahnärztinnen, sondern weil es einfach auch dein Fachgebiet ist. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir dort mal so ein bisschen tiefer einsteigen in die Themen, mit denen Mandanten, Mandantinnen eben zu dir kommen. Und vielleicht kannst du dort mal so ein ganz kleines bisschen einen Überblick geben oder aber alternativ könnten wir auch einfach Stück für Stück sozusagen abarbeiten. Mir würde jetzt als Laie zuallererst einfallen das Thema Behandlungsfehler.
Genau, absolut. Das ist ein ganz großes Thema, sowohl für beide Seiten. Also wir haben ja das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, es ist für beide Seiten absolut wichtig, dass da Vertrauen herrscht, dass man also auch weiß, der Arzt informiert mich als Patient umfänglich, erklärt mich auf und wenn es da dann mal zu Störungen kommt, dann sind natürlich beide Seiten auch emotional betroffen und diese Fälle sind tatsächlich so das Haupt- und das tägliche Brot des Anwalts für Medizinrecht. Also sowohl auf Patientenvertreterseite als auch auf der Seite der Leistungserbringer ist das ein wirklich wichtiger Bereich. Behandlungsfehler ist halt sprich die Abweichung vom Standard. Man muss als Arzt halt einen gewissen Mindeststandard erfüllen, der auch abhängig ist vom jeweiligen Facharzt, den der Arzt hat. Und wenn es dann da zu Vorwürfen kommt, dann muss man als Arzt natürlich auch wissen, wie reagiere ich jetzt, wie gehe ich damit um. Aus der Tätigkeit noch als Patientenvertreter, das habe ich halt auch anfangs ein bisschen mitgemacht, weil man muss ja auch, um eben den Fachanwaltstitel zu haben, möglichst viele Fälle mal kreuz und quer bearbeiten. Da gehört das dann drum, dass man aus allen Bereichen was macht. Daraus habe ich vor allem mitgenommen, die Patienten wollen vielfach einfach gerne hören, es tut dem Arzt leid. Ja, also, dass er einfach sich überwindet zu sagen, Mensch, das hätte so nicht sein dürfen. Dann muss man aber als Vertreter der Ärzteschaft wiederum sagen, ja, das, viele Ärzte wollen das vielleicht auch gerne sagen, keine Frage, aber ihr müsst aufpassen, denn ihr seid sehr schnell dann selber in der Haftung, denn die eigene Haftpflichtversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung, die jeder Arzt hier abschließen muss, die hat damit möglicherweise ein großes Problem. Also man darf als Arzt Fehler, und sei es nur, um sich zu entschuldigen, möglichst sollte man diese Fehler nicht unbedingt zugestehen beim Patienten, schon gar nicht, wenn der Patient vielleicht nicht alleine da ist und noch einen Zeugen dabei hat. Und die
ich sage jetzt mal, wenn das stimmt, wirst du, wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf, wenn das stimmt, was du sagst, dann sind die Patienten, denen würde das reichen, um diese Situation zu deeskalieren. Wenn der Arzt sagt, es tut mir leid, dann sagst du aber auf der anderen Seite, tut es nicht, weil sonst könntest du im schlimmsten Fall Ärger mit deiner Haftpflichtversicherung bekommen. Was ja, ich meine, ich bin ja wieder nur Laie. Ich kann manchmal die Art und Weise der Denkweise der Versicherung nicht verstehen, weil es in meiner Welt manchmal wirklich kurzsichtig ist. Aber das ist doch bescheuert. Da werden vielleicht 8 von 10 Fällen sofort beendet.
Ja.
Nur mit dem, du, das tut mir leid, das hat so nicht sein sollen. Ich meine, immer vorausgesetzt, dass es so ist. Man muss sich ja für nichts entschuldigen, was man sozusagen so nicht sieht. Aber 8 von 10 Fällen könnten vom Tisch sein und die 2, über die streiten wir uns jetzt und dann sagt die Versicherung, nee, mach das mal lieber nicht, lass es lieber auf dieses und jenes, eskalier es lieber, ist uns lieber als es zu... Also.
Es ist natürlich immer, aber genau das, du sprichst genau das Richtige an. Also manchmal hat man diese absurden Fälle, es kommt halt immer, es ist so eine Leier, die jeder Jurist sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Aber es ist wirklich so, der wichtige Rat an die Ärzteschaft ist einfach, seid und bleibt in engem Austausch mit dem Haftpflichtversicherer. Wenn man als Arzt, ich habe auch einen Fall jetzt gehabt in der Praxis, da war es ganz eindeutig, dass der Arzt einen Fehler gemacht hat. Das ist einfach übersehen worden, dass da im Patienten füllen ja auch immer die Bögen auf, was habe ich vielleicht für Allergien und Ähnliches. Und da wurde schlicht und einfach leider übersehen, dass der Patient eine Allergie angegeben hatte für ein Ultraschallmittel, war es in dem Fall. Und dann gab es leider eine allergische Reaktion des Patienten. War auch nicht so schön für den Patienten. Der hat da auch ziemlich ein paar Stunden, ein, zwei Tage mit zu tun gehabt. Es war eindeutig. Und da ist dann der Arzt wirklich gut geraten, dass er sich selber von sich aus, wenn er das mitbekommt und erfährt, wenn der Patient schon aus dem Haus ist und aus der Praxis ist und nichts mitteilt, kann er es auch nicht wissen. Aber sobald der Arzt das erfährt und sich dann auch selber anhand seiner Unterlagen einen Überblick verschaffen kann und ihm klar wird, oh hier, das war wirklich ist übersehen worden, ist nicht notiert worden in der Akte, was auch immer, ist nicht übernommen worden aus den Formularien, die von Hand ausgefüllt wurden, dann sollte er doch seine Haftpflichtversicherung entsprechend informieren, denen auch ganz offenlegen, hier, das ist scheinbar wirklich mein Fehler, dafür hat er ja die Versicherung. Und dann kann es auch sein und kommt es auch immer wieder vor, dass die Haftpflichtversicherungen sich dann melden beim Patienten oder wenn sich schon der Anwalt bestellt hat bei dem und sagen dann hier, wir haben das abgesprochen mit unserem Versicherungsnehmer und wir bieten an, außergerichtlich zur Abgeltung aller Ansprüche einen bestimmten Betrag. Und da kann dann der Patient natürlich entscheiden, nehme ich das an oder nicht. Ja, also das ist dann, so ist es schon möglich. Wenn aber der Arzt denkt, Mensch, mir tut das einfach menschlich leid, dass das passiert ist und vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht ist es aber auch, das ist auch so ein Begriff, den wir immer haben, der schicksalhafte Verlauf. Also der menschliche Organismus ist ja nun mal kein Auto, wo man immer weiß, wenn ich da jetzt das einsetze, dann passiert das, sondern jeder menschliche Körper reagiert anders. Jeder Mensch hat vielleicht Vorerkrankungen, die noch gar nicht, die Patienten noch nicht bekannt sind. Und das wirkt alles mit rein in den Verlauf. Und in solchen Fällen sollte der Arzt dann wirklich nicht vorschnell mit dem Patienten sprechen, sondern man sollte dann sagen, gut, möglicherweise, man könnte sein oder nicht sein, dass es an der Behandlung lag, aber da ist dann der Patient auch erstmal derjenige, der seinen Anspruch irgendwo geltend machen muss. Also er muss dann ein Gutachten, wenn er seine Ansprüche wirklich geltend machen möchte, erstmal in Auftrag geben, hat da mehrere Möglichkeiten. Also als Patientenvertreterseite würde man empfehlen, über die gesetzliche Krankenkasse mit dem medizinischen Dienst zu gehen. Dafür wird der Patient mit Sicherheit, das ist jetzt wieder ein vielleicht für die Ärzteschaft sehr interessantes Thema, seine Behandlungsunterlagen anfordern. Also der Patient wird alleine oder über seinen Anwalt darum bitten, dass ihm die gesamte Patientenakte inklusive bildgebender Materialien, wenn Röntgenbilder, CTs oder sonst was gemacht wurden, zur Verfügung gestellt wird. Und viele Ärzte sind da in der Fehlglauben, sage ich mal ganz vorsichtig, dass sie das sich irgendwie vergüten lassen könnten. Also insbesondere gibt es leider Ärzte, die dann auch einfach ganz frech eine Gebühr nach der Gebührenordnung für Ärzte ansetzen und trotzdem nur die Unterlagen rausreichen, die sie schon vor Monaten oder vielleicht vor Jahren angefertigt haben. Also ein Arztbrief, in dem schön auf zwei Seiten dann das zusammengefasst war, vielleicht für den Facharzt oder für den Patienten selber. Aber das darf es sich halt nicht gebührenrechtlich nochmal vergüten lassen. Das ist ganz klar. Das ist schon einmal angefallen, war schon mal in der GOR-Ziffer enthalten. Und das darf nicht nochmal sein. Zudem haben wir jetzt seit letztem Herbst ein Urteil des EuGH. Der hat sich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Und aus der Datenschutzgrundverordnung geht jetzt ein kostenloser Erstanspruch auf die gesamten persönlichen Daten hervor. Und das wird wohl so ausgelegt, dass eben der Patient das erste Mal, wenn er seine Behandlungsunterlagen von einem Arzt anfordert, die auch kostenfrei bekommen kann. Früher hatten wir im Patientenrechtegesetz die Möglichkeit, dass man zumindest pro ausgedruckter Papierseite oder pro erstellter CD-ROM oder CD einen bestimmten Betrag berechnen durfte. Es waren aber pro CD 5 € und pro Blatt Papier, dann ab der 50. Seite wurde es günstiger, das war auch genau vorgegeben. Aber nach der Datenschutzgrundverordnung und dem EuGH muss man als Arzt jetzt eigentlich wissen, Achtung, die erste Kopie geht auf meine Kappe. Das ist leider so. Ist nicht schön für die Ärzte. Ich kann auch verstehen, dass da viel Organisation immer dranhängt. Man muss Mitarbeiter abstellen, der muss das zusammenstellen, zusammensuchen. Aber dieser Anspruch besteht.
Und wir hatten ja im Vorfeld, als wir hier sozusagen so ein bisschen unseren roten Faden abgesprochen haben, auch das Thema bei diesen Behandlungsfehlern nochmal, bei der Reihenfolge, bei den Gutachterfällen, ne, dass es oft eben Fehler in der Reihenfolge gibt, die dann anschließend einfach, ich sag mal, sich doof auswirken können.
Ja, also Reihenfolge jetzt rein technisch gesprochen, ne? Also dass das normale Vorgehen in den Behandlungsfehlerfällen ist eben, der Patient holt sich ein Gutachten ein, kommt dann auf, und in dem Gutachten wird sich dann eben mit den gesamten Unterlagen beschäftigt. Und wenn dann da.
Ja, Entschuldigung, dass ich dort wieder, die er ja kostenlos in der Erstausstattung sozusagen oder Ausführung jetzt bestellen darf, dann geht er damit zum Gutachter.
Und deswegen sollte der Arzt auch, wenn das passiert, dass ein Patient wirklich alle Unterlagen mal haben möchte, schon sensibilisiert sein. Ne? Dann sollte er schon wissen, okay, da wird wahrscheinlich ein Gutachten erstellt werden, einfach mal als Hinweis. Wenn das Gutachten dann da ist, es zieht sich in der Regel bis zu 6 Monate hin, dann wird, wenn ein Behandlungsfehler festgestellt wird, der Patient sicherlich zum Anwalt gehen, der wird ein Aufforderungsschreiben machen und dann Ansprüche erstmal geltend machen. Da ist dann auch der Arzt wieder gut beraten, wenn er sich neu an die Haftpflichtversicherung wendet. Also der wieder sagt, Achtung, hier, jetzt haben wir ein Schreiben, an welche Kanzlei, nicht Praxis, kann ich mich denn jetzt wenden? Wer ist
aber
denn
wenn ich mal ganz kurz dann nochmal zurück. Ich muss mich aber als Arzt nicht schon gleich bei der Haftpflichtversicherung melden, in dem Moment, wo der Patient sagt, ich will eine Akte, meine Akte.
Nee, da ist ja noch nicht unbedingt ein Haftungsfall entstanden. Man kann das schon machen, ne, dass man einfach schon mal den Austausch hat. Man kriegt ja auch eine Schadennummer dann in der Regel, dass die Haftpflichtversicherung schon mal weiß. Aber man muss das an der Stelle noch nicht machen. Das reicht, wenn man das Aufforderungsschreiben vom Anwalt oder vom Patienten, manche wollen das ja auch selber machen, um Kosten zu sparen, wenn sie keine Rechtsschutzversicherung haben. Wenn wir unterhalb dann von Ansprüchen von 5.000 Euro sind, kann sich ja auch jeder Mensch in Deutschland selber vor Gericht vertreten. Erst ab der 5.000-Euro-Grenze, wenn die erreicht ist, dann muss man sich durch einen Anwalt vertreten lassen, wenn man dann vom Landgericht ist. Aber darunter könnte der Patient auch alles selber machen. Und wenn dieses Schreiben dann beim Arzt aufläuft, dann sollte man die Haftpflicht unbedingt direkt informieren. Die Haftpflicht sagt dann entweder, wir haben hier eine Kanzlei XY, mit der wir immer zusammenarbeiten. Weil im Endeffekt ist es so, der eigentliche Klagegegner des Patienten wird immer der Arzt selber sein. Nicht die Haftpflichtversicherung. Aber weil eben im besten Fall für den Arzt, wenn in einem Gerichtsverfahren festgestellt wird, ja, es war leider ein Fehler und dieser Behandlungsfehler, auf die Art der Behandlungsfehler komme ich gleich noch, dieser Fehler war auch kausal für den eingetretenen Schaden beim Patienten. Also diese gesamte Kette, das ist auch diese Prüfreihenfolge, die wir Anwälte immer haben, die muss wirklich bestehen. Wir müssen den Fehler haben, wir müssen dann einen Schaden des Patienten haben und dazwischen muss dieser Fehler auch ursächlich gewesen sein für den Fehler und den Gesundheitsschaden, den der Patient davonträgt. Und wenn das alles nachgewiesen ist, dann haftet der Arzt. Dann wird eben der Anspruch des Patienten im gerichtlichen Verfahren durch Vergleich oder durch Urteil zugesprochen. Und da ist dann natürlich die Haftpflichtversicherung daran interessiert, dass sie sich auch oder dass sie den Arzt gut vertreten weiß im Prozess, weil sie ist diejenige, die dann im Endeffekt den Betrag X an den Patienten zahlen wird. Also die Zusammenarbeit ist da grundwichtig. Denn ansonsten sagt die Haftpflichtversicherung nachher, ja, du hast uns ja nicht informiert, du hast das hier selber gemacht, jetzt zahl auch selber. Also für den Arzt allein wirtschaftlich betrachtet ist hier die enge Zusammenarbeit mit der eigenen Haftpflicht ganz wichtig. Man kann auch dann an die Haftpflicht rantreten und sagen, hier, ich habe hier einen Anwalt XY, der hat mir schon den Praxisvertrag erstellt, der kennt sich gut im Haftungsprozess aus, kann ich den auch hierfür beauftragen? Dann können wir auch mit den Haftpflichtversicherungen uns austauschen. Das passiert auch immer wieder und kann dann eben diesen Fall auch übernehmen. Aber man sollte die Haftpflicht immer integrieren.
Okay, du wolltest, hast du eben gesagt, und so einen kleinen Überblick über die möglichen
Behandlungsfehler, genau.
Genau.
Das ist ein genauso breit aufgefädelt, wie mögliche Behandlungssituationen sein können. Ne? Ich habe den einfachen Behandlungsfehler, dass vielleicht, ja, blöd gesagt, das falsche Bein amputiert wurde. Das ist
bitte.
Deutlich.
Das ist echt makaber, aber das musst du dir mal, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das
willst du dir, glaube ich, nicht
vorstellen. Also es kommt tatsächlich das falsche Bein jetzt, aber was tatsächlich immer mal wieder vorkommt, ist, es ist der falsche Zahn gezogen worden. Ne? Also das hatte ich auch schon mehrfach. Man fragt sich auch, warum. Aber leider kommt es wohl immer wieder vor. Es gibt auch Fälle, das ganz, ganz tragisch, aber hatte ich auch bereits, dass Patienten leider verwechselt worden sind. Ne? Dass dann bei dem einen Patienten ist, ja, es war jetzt in dem Fall eine Magen-Darm-Spiegelung, die gemacht wurde, aber die Patientin, die betroffen war, sie hat gedacht, ja, warum? Ich habe doch ganz andere Probleme. Warum machen die mit mir jetzt hier eine Magen-Darm-Spiegelung? Hätte mit der Bettnachbarin gemacht werden sollen. Also da frage ich mich aber auch, warum der Patient, also als mündiger Patient würde man ja sagen, nee, stopp, also meinem Magen geht's gut, meinem Darm auch. Ich bin doch für was anderes hier. Aber solche Fehler
passieren. Aber weißt du was? Wenn wir, da sind wir bei einem total interessanten Thema. Das habe ich also mit meinen Eltern oder auch in meinem Umfeld, dann kommen die vom Arzt und dann sprechen wir darüber und dann sage ich, wieso? Warum? Was haben die denn dazu gesagt? Was hat er denn dazu gesagt? Weiß ich nicht. Nicht. Ja. Sage ich, wieso hast du denn nicht gefragt? Wieso hast du denn das nicht? Und dann habe ich so das Gefühl zum Thema mündiger Patient, ich weiß nicht, was da los ist. Sobald die vom Arzt sitzen, also ich weiß das schon, psychologisch betrachtet weiß ich das schon, sobald die vom Arzt sitzen, ist einfach das Thema Fragen zu stellen vom Tisch.
Ja. Ja.
Oder eben zu sagen, hallo, nee, mir tut's hier weh im Kopf und nicht im Knie.
Ja, das hört man immer wieder. Also auch wenn Patienten, wenn man die dann gefragt hat, immer, warum haben sie das denn nicht mal geklärt und gefragt? Oder auch bei mir im privaten Umfeld, ich höre das auch immer wieder, dass dann viele einfach irgendwie sprachlos sind, ja. Also das ist halt auch so das, was ich immer sage, ne? Redet miteinander. Das ist halt, das ist auch für die Ärzte wichtig. Die Ärzte müssen ja auch wissen, und die haben natürlich auch nur ein begrenztes Zeitfenster, das ist auch klar. Wenn man da als Patient dann kommt und die gesamte Lebensgeschichte erzählt, der Arzt will es natürlich auf die wesentlichen Fakten runterbrechen. Das schüchtert vielleicht dann auch den Patienten manchmal ein bisschen ein, wenn die Ärzte dann sehr, ja, irgendwie so wirken, dass man da sich nicht so frei öffnen kann. Aber es sollte wirklich von beiden Seiten, das macht, glaube ich, dann den gesamten Behandlungsverlauf nachher angenehmer, dass beide Seiten sich da wohlfühlen und ihre Fragen stellen. Und das ist auch ein Punkt, aber den die Ärzteschaft natürlich erfüllen muss, ist jetzt mal Behandlungsfehler und Aufklärung. Das schließt halt alles ineinander. Also ich muss als Arzt ja sagen, wir haben, wenn der Patient hinkommt, erstmal die Anamnese. Ne? Wir nehmen erstmal auf, was hat er denn? Was hat er für Probleme? Dann ist es am Arzt zu gucken, welche Diagnose stelle ich denn? Muss ich vielleicht Befunde erheben? Und das sind auch zwei Dinge, Diagnosefehler und Befunderhebungsfehler, die einen großen Bereich der Behandlungsfehler mit abdecken. Ja, also nicht jetzt den einfachen Therapiefehler, wie ich eben gesagt habe, falscher Zahn, falsches Bein, sondern eben, was muss ich denn alles einholen an Unterlagen? Welche Untersuchungen muss ich machen? Muss ich lieber eine Röntgenaufnahme noch machen zur Absicherung? Mache ich ein MRT, ein CT? Nehme ich einfach Blut ab? Also diese ganzen Sachen, um eben alles, alle Informationen zu haben von diesem Patienten, das sind eben die Befunde, die ich einholen muss. Und wenn ich da Fehler mache nachher in der Auswertung der Befunde, dann ist das leider auch oftmals schlecht für den weiteren Verlauf, ebenso dann für die Diagnose, die gestellt wird. Und
das heißt, der Fehler könnte aber auch schon darin liegen, dass ich bestimmte Diagnosemittel, also Dinge, die ich Untersuchungen, die ich hätte machen müssen, um eine gute Diagnose stellen, nicht gemacht habe.
Genau, Befunde nicht einhole. Ja.
Und dann wäre dort der Fehler.
Dann wäre da der Fehler, genau, ja. Und das ist halt auch dann für Ärzte besonders kritisch, weil wir sind halt, wie ich eben ja sagte, der Patient muss im Grunde alles beweisen. Aber wenn wir im Bereich eines groben Behandlungsfehlers sind, also ein grober Behandlungsfehler liegt dann vor, wenn ein anderer Arzt, hauptsächlich ein Gutachter, sagt, das ist aus medizinischer Sicht einfach nicht mehr verständlich, warum der Arzt diese, zum Beispiel diesen Befund nicht eingeholt hat. Das war so offensichtlich aus den Beschwerden des Patienten heraus, das hätte man machen müssen. Dann wandelt sich die Beweislast. Das heißt, dann haben wir einen groben Behandlungsfehler und der führt dann in dem Fall dazu, dass der Arzt beweisen muss, er hat doch alles richtig gemacht, weil in dem Einzelfall irgendwelche Gründe, die ich jetzt auch nicht so was auch mal ein Beispiel festmachen kann, aber irgendwelche medizinischen Gründe da lagen, aus denen heraus er eben nicht oder er sich keinen Fehler vorwerfen muss. Das ist sehr, sehr schwer. Also da muss, das ist gut für den Patienten, da freut sich jeder Patientenrechtevertreter, wenn ein Gutachter so formuliert, der umschreibt dieses Wort grober Behandlungsfehler eben nur. Das ist auch wichtig, weil das ist ein juristischer Begriff. Der wird also vom Richter dann nachher bewertet. Aber wenn man das rein liest und Juristen, Anwälte wie Richter erkennen das dann natürlich, dann freut sich der Patientenrechtevertreter, lehnt sich zurück und sagt, gut, dann arbeitet ihr jetzt mal. Also das ist ein hochriskantes Gebiet. Da darf wirklich im besten Fall nichts falsch laufen. Und dann haben wir halt noch, ja, der Arzt muss dann natürlich auch im Nachgang der Behandlung oder während der Behandlung aufklären, was muss ich beachten als Patient? Darf ich Sport machen? Darf ich, weiß ich nicht, schwer heben? Ne, solche Dinge. Das ist die sogenannte Sicherungsaufklärung. Das gehört mit in die Behandlung an sich. Und da passieren ja auch manchmal Fehler, aber das ist eher ein kleinerer Teilbereich. Da sollte der Arzt, der ist wieder gut gehalten, das alles oder gut beraten, das alles zu dokumentieren. Also er sollte wirklich die Patientenakte, so viel Zeitaufwand, die auch mit sich bringt, aber es ist einfach wichtig, dass da alles drinsteht, was ihm auch nachher helfen kann. Also sprich, Patient wurde aufgeklärt darüber, dass er nicht schwer heben darf, dass er nicht und so weiter. Das sollte man auf jeden Fall, denn alles, was eben dokumentiert ist, das sagt, dass der Gesetzgeber auch hat, da gilt die Vermutung, dass das auch stattgefunden hat. Alles, was nicht dokumentiert ist, hat erstmal auch nicht stattgefunden. Also gerade wenn wir dann im mündlichen Bereich, im mündlichen Gespräch sind, mündliche Aufklärung durch den Arzt, da sollte man das doch wenigstens dokumentieren in der Akte. Und jetzt war ich ja schon bei einer Art Aufklärung, also Behandlungsfehler mit diesen ganzen Punkten, die ich gerade genannt habe. Und auf der anderen Seite haben wir dann die auch noch die wirtschaftliche Aufklärung und die Aufklärung eben in, was alles sein kann. Also der Arzt muss auch noch aufklären darüber, welche möglichen Diagnosen bestehen denn hier, welche Möglichkeiten der Behandlung haben wir, welche Behandlungsalternativen haben wir. Gibt es vielleicht auch im schlimmsten Fall, wenn es um die Krebsbehandlung gibt, gibt es noch Behandlungsmethoden außerhalb der Zulassung? Kann man da irgendwie was machen? Also diese gesamte Beratung fließt da rein. Und der Patient muss natürlich auch nachher, wenn er die Entscheidung als mündiger Patient treffen muss, lasse ich mich operieren, mache ich vielleicht erst eine andere Therapie, er muss einwilligen. Wenn der Patient nicht einwilligt in die Behandlung, die der Arzt durchführt, dann haben wir rein faktisch eine Körperverletzung. Eine Körperverletzung liegt eben auch durch eine Spritze vor, die gesetzt wird, wenn der Patient nicht einwilligt. Und durch die Einwilligung wird eben dieser strafrechtliche Charakter dann wieder genommen, weil die Einwilligung des Patienten, der eben vernünftig aufgeklärt wurde und auch rechtzeitig aufgeklärt wurde, das ist auch so ein Punkt, dass man eben den Patienten auch nicht überraschen darf. Also wir machen jetzt, operieren Sie jetzt und das hätte aber durchaus die Möglichkeit bestanden, diese Operation vielleicht einen Tag, zwei Tage zu verschieben, dass der Patient sich erstmal selber bewusst werden kann, möchte ich das überhaupt, gibt es Alternativen, will ich mir eine Zweitmeinung einholen? Also er muss die Chance auch haben, wirklich vollumfänglich aufgeklärt und mit klarem Kopf einzuwilligen. Und wenn wir das alles haben, dass alles ordnungsgemäß ist, dann ist halt auch der ärztliche Eingriff in Ordnung. Also das ist auch noch sehr wichtig. Und der dritte Aspekt ist dann die wirtschaftliche Aufklärung, also sprich die Kosten. Wer trägt die Kosten? Wenn der Patient gesetzlich krankenversichert ist, werden da höhere Anforderungen an den Arzt gestellt. Das heißt, man geht davon aus, dass die zugelassenen Ärzte, also die eben die Vertragsärzte sind, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassen sind, die sollten wissen, was denn die ganzen gesetzlichen Krankenversicherungen so übernehmen an Kosten, welche Gebühren. und den Patienten dann eben aber auch darüber aufklären, wenn möglicherweise ein Betrag nicht umfasst ist, wenn wir eine IGE-Leistung haben und Ähnliches. Und wenn da bei der wirtschaftlichen Aufklärung ein Fehler ist, es nicht vollständig ist und der Patient nachher sagt, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das aber so nicht gemacht, dann kann auch hieraus ein möglicher Schadensersatzanspruch des Patienten gegen den Arzt resultieren. Bei Privatpatienten sieht die Rechtsprechung das ein bisschen lockerer, weil da sagt man eher, der Patient, der eine private Krankenversicherung hat, der muss sich bei dieser vorab informieren. Er muss also sagen, hier, ich habe mit dem Arzt gesprochen, wir wollen das und das machen, übernehmt ihr die Kosten. Da kann der Arzt dann auch mal ein Informationsschreiben mitgeben, dass er sagt, so möchten wir das gerne machen. Aber da wird es ein bisschen lockerer gesehen. Nur bei GKV-Leistungen, da sollte man als Arzt sich selbst oder eben mit einer entsprechenden Software in der Praxis doch gut absichern und auch das wieder dokumentieren.
Bei mir fällt dann immer zu diesem Aufklärungsthema ein, unterschreiben lassen, Infos mitgeben, unterschreiben lassen, unterschreiben lassen, unterschreiben lassen. Ja, sagt es der Volksmund so schön, wer schreibt, der bleibt. Wenn ich mir aber diesen Bereich, was du jetzt alles nur mal, ich sag mal, angerissen hast, von diesem Behandlungsfehler, von bis, ne, vorstelle, dann finde ich, ist es ein echtes, ich sag mal, doch einfach auch ein Brett, das ich in der Praxis, sage ich jetzt mal, was ich alles berücksichtigen muss, um dort nicht unwissentlich eben in sowas rein zu geraten. Und ich finde, da fallen mir gleich schon wieder total viele Parallelen oder sowas in andere Bereiche rein. Also zum Beispiel im QM könnte man ja viele Dinge von denen, die jetzt ein Risiko abbilden könnten, sehr sicher in einen Workflow packen, der anschließend dafür sorgt, dass wir viel, viel weniger Risiko sozusagen haben. Oder wir haben eine Praxissoftware, die schon ganz viele Dinge erleichtert, damit wir anschließend eben dort eben kein Risiko mehr haben. Und trotzdem, sage ich mal, bist du ja als Arzt, wenn wir jetzt nur mal in diesem Diagnosefehler sind, das ist ja der Wahnsinn, was dort alles passieren kann. Wir haben ja noch an der Stelle viele andere Punkte auf unserer Liste und unsere Zeit für heute ist um. Deshalb freue ich mich schon auf Teil 2, liebe Stefanie, in dem wir mal so ein bisschen nochmal auch vielleicht nochmal auf das Thema Aufklärung, wer darf was machen, gucken. Wir gucken mal auf das Thema noch Ausfallhonorar. Abrechnung von Privat- und IGE-Leistungen haben wir noch auf der Uhr. Praxisverkauf haben wir noch und so Themen wie Zusammenschluss von Praxen. Also ich glaube, wir kriegen mindestens noch eine Folge voll, vielleicht sogar noch zwei, wenn es um das Thema Juristerei in der Arztpraxis geht. Ich sage für heute erstmal Danke. Wer Fragen an die Stefanie hat, möge sich gerne bei uns melden. Auf der Internetseite www.ärztin-netzwerk.com. Aber auch im Zahnärztinnen-Netzwerk. Wer was wissen möchte oder was wissen muss aus gegebenem Anlass, wir wissen fast immer, wo die Stefanie steckt, freuen wir uns, wenn wir dort an der Stelle vermitteln können. Ich sage danke für heute und bis ganz bald, liebe Stefanie.
Ja, ich danke dir auch, liebe Claudia, und freue mich auch schon sehr auf die Fortsetzung. Also bis bald. Tschüss.
Bis bald.